Auch ich möchte euch ganz herzlich grüßen und es ist ja so beeindruckend, was der Sigmund gerade erzählt hat und ich glaube, dieses Vertrauen passt auch zum Thema, weil das kann nur der Heilige Geist in dir verändern, dieses Vertrauen und dieser Glaube, dass Gott die Dinge am Ende gut macht, auch wenn du Nullinger auf dem Konto hast. Das kannst du dir ja nicht selber durch gutes Zureden im Herzen verändern, sondern du brauchst die Hilfe Gottes. Wir biegen so langsam mit unserem Thema in die Zielgerade ein. Das vorletzte Thema, wo es um den Heiligen Geist geht. Heute das Thema Veränderung durch den Heiligen Geist. Und ihr wundert euch sicher, warum da noch so viele Bäume und Blümchen und ich hätte fast gesagt, ein Hochzeitstrauß hier sind. Gestern war schlicht und ergreifend eine Hochzeit hier drinne. Zwar fast ohne Gemeindebeteiligung, weil es aufgrund der Verordnung nicht möglich ist, dass da mehr als 90 Leute reinpassen, wenn man so familienmäßig stuhlt. Aber es war eine sehr gute Zeit, eine gute Hochzeit, eine schöne Hochzeit. Und wir wünschen auch an der Stelle nochmal Simona und Samuele Gottes reichen Segen. Und wir wünschen ihnen, dass Gott sie führt und trägt und den Ehestand segnet, wie man so schön sagt. Sigmund hat mir vorhin erzählt, er ist fast 39 Jahre verheiratet. 81 hast du geheiratet, wenn ich das noch richtig weiß. Ich glaube, ich war da Trauzeuge oder sowas ähnliches. Von dort her merkt man, wie die Zeit vergeht und wie man älter wird. Da waren wir Jungspunde und jetzt haben wir den Sechser vor der Zahl. Aber nichtsdestotrotz, der Herr ist immer noch gut und der Gleiche. Amen. Und so vertrauen wir Gott, dass er uns auch vom Himmel her segnet heute Morgen. Spannendes Thema, Veränderung durch den Heiligen Geist. Nicht alle lieben Veränderungen. Ich bin ja von meiner Persönlichkeitsstruktur so ein, da darf sich nicht ganz so viel verändern. Ich mag so die gewohnten Bahnen, die strukturierten Bahnen. Und Veränderungen finde ich immer eigentlich eher als Bedrohung. Aber Gott möchte trotzdem in meinem Leben Dinge zum Guten, zum Positiven verändern. Ich möchte noch zwei Bibelstellen zu Anfang lesen. Einmal aus 2. Korinther 3, 17. Und da steht, dieser aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und im Gegensatz steht jetzt die Bibelstelle vom 2. Timotheus 3, 1 bis 5, nicht, dass da, wo der Geist des Herrn ist, nicht Freiheit wäre, aber da kommt dann die Herausforderung. Ich lese da einfach mal. Seid ihr doch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtuerisch und arrogant. Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewaltig, voll Hass auf alles Gute. Kannst du weiterblenden, Simon? Danke. Und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückstrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnten, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Das sagt Paulus im Timotheus. Und er hat da nicht irgendjemand gemeint, sondern er hat sicher auch die Christen gemeint. Und der Heilige Geist ist derjenige, der Dinge in unserem Leben verändern möchte, zum Guten hin. Wir wissen, wenn der Heilige Geist bei der Wiedergeburt durch die Taufe im Heiligen Geist, werden wir verändert. Nicht bei allen ist die Veränderung dramatisch oder gleich, aber er möchte uns von allen unguten Dingen, die unser Leben bestimmen, befreien. Er möchte etwas in unserem Leben in Gang bringen. Und egal, wie lange wir mit Jesus unterwegs sind, wir brauchen Veränderung im Herzen. Wir haben das bei Sigmund gehört. Ich hätte ja sagen können, Mensch Sigmund, wir kennen uns 48 Jahre und du hast Gott so viel erlebt und du vertraust ihm jetzt in der Situation nicht, dass er dich durchtragen kann. Aber die Fragen sind doch berechtigt. Und dass sich das in seinem Leben geändert hat, dass er Gott wieder vertrauen kann, ist ja mehr wie der Vers, den er gelesen hat, sondern Gott hat was in seinem Herzen machen können, dass er ihm wieder vertrauen kann. Natürlich helfen uns die Dinge, wie wir Gott erlebt haben. Aber wir brauchen immer wieder die Hilfe Gottes. Wir brauchen in unterschiedlichen Lebenssituationen die Veränderung von Gottes Seite her. Wir wissen, der Heilige Geist wird mit Feuer verglichen. Feuer verändert Dinge und bringt Dinge auch in Bewegung. Und im biblischen Sinn meint es eigentlich Feuer, dass es die untauglichen Dinge verbrennt. Die untauglichen Dinge wie Gott nicht vertrauen, wie nicht im Glauben, dass er der Versorger ist. Wir glauben ja nicht an die Versorgung, sondern wir glauben an den Versorger. Und wir wissen, was der Hitze standhält, das ist von Bedeutung. Und der Heilige Geist ist dran, in unserem Leben Dinge zu verändern. Ich möchte beispielhaft ein paar Dinge heute Morgen einfach aufzeigen, wo der Heilige Geist uns verändern will und dass wir dem Geist dieser Zeit, dem Geist dieser Welt einfach keinen Raum geben. Und meine Überzeugung ist, der Heilige Geist will uns von dem freisetzen, dass wir nicht unter dem Druck des Geistes dieser Welt stehen müssen. Wir wissen vom Wort Gottes her, wenn die Bibel von Welt spricht, hat der Begriff Welt verschiedene Bedeutungen. Einmal spricht die Bibel von der Welt als unser Planet, die Erde, wo wir drauf lesen, könnt ihr nachlesen, wenn ihr mir es nicht glaubt, in Jeremia 10, Vers 12 steht es. Dann meint der Begriff Welt in der Bibel auch die Menschen. Johannes 3, 16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat. Da meint er nicht den Planeten, sondern uns Menschen. Und dann als dritter Punkt, die Welt mit ihrer Einstellung, mit ihren Zielen, mit ihren Werten und einem Lebensstil, in dem Gott keine Bedeutung hat. Also wenn wir nochmal so auf unsere aktuelle Krise zurückgehen. Ich habe von wenigen Politikern ein Statement gehört, dass wir beten sollen und Gott um Hilfe bitten sollen. Also, habt ihr viel gehört? Ich nicht. Außer vielleicht, ob man ihn jetzt mag oder nicht, der Herr Söder hat sich da zu Wort gemeldet. Vielleicht auch noch andere, die ich jetzt nicht weiß. Aber was ist denn die Kultur der Welt oder was ist dieses Weltprinzip, das mit uns streitet? So dieser innere Konflikt, den wir alle kennen. Wir sprechen im biblischen Sinn von unserer alten Natur und weil wir jetzt Jesus nachfolgen von dieser neuen Kultur, dem neuen geistlichen Menschen, also der Konflikt zwischen der Kultur der Welt und der Reich Gottes Kultur, die sind so different. Das hast du auch schon gemerkt. Also, wenn ich meine Arbeitskollegen angucke, die haben ganz andere Werte wie ich in vielen Dingen. Und jetzt lese ich euch noch einen Bibelvers vor, den ich als junger Christ nicht mögen habe. 1. Johannes 2, 15 bis 16. Da steht Folgendes, ich habe eine moderne Übersetzung genommen. Hört auf, diese Welt und das, was sie euch anbietet, zu lieben. Denn wer die Welt liebt, zeigt, dass die Liebe des Vaters nicht in ihm ist. Denn die Welt kennt nur das Verlangen nach körperlicher Befriedigung, die Gier nach allem, was unsere Augen sehen und den Stolz auf unseren Besitz. Dies alles ist nicht vom Vater, sondern kommt von der Welt. Also hier sehen wir so drei Weltprinzipien oder etwas, was die Kultur der Welt ausmacht. Die Frage ist ja, wie definiert man Kultur? Das Wort Kultur kommt ja aus dem Lateinischen und heißt Cultura. Das ist wahrscheinlich auch mit dem Italienischen vorhanden, müssen wir unsere italienischen Geschwister fragen. Was so viel bedeutet wie Bearbeitung, wie Pflege, wie Ackerbau. Es kommt auch von colore, von Wohnen, Pflegen oder den Acker bereitstellen. Im weitesten Sinne versteht man, was der Mensch selbstgestaltend hervorbringt. Im Unterschied zu dem, was die Natur geschaffen hat. Im biblischen Sinn versteht man unter Kultur, was der Mensch in seinem Herzen wachsen und gedeihen lässt. Und dies auch Ausdruck in seinem Leben findet. Lebenshaltung und Lebensstil kommen ja zum Ausdruck durch unsere Sprache, durch unseren Kleidungsstil und durch unsere Essgewohnheiten. Jeder, wer das Vergnügen hatte, mal einen Teenager zu Hause zu haben. Also ich kann mich noch erinnern, da gab es, ich weiß gar nicht mehr, wie man die Mode hieß, da kam mein Sohn, Boxershorts bis hier unten und die Hose fast unterm Hintern. Das habe ich als nie verstanden, warum man so rumrennen kann. Also da hat sich eine Kultur in seiner Kleidung ausgedrückt. Das nennt man Kultur. Da drin enthalten sind auch Wert- und Moralvorstellungen oder das Selbstbild oder das Selbstwertgefühl der Bürger. Das, was gelebt wird, was eigentlich normalerweise üblich ist. Und hier spricht ja die Bibel in diesem Bibelvers von der körperlichen Befriedigung. Und hier meint sie eigentlich die mangelnde Selbstkontrolle auf unsere menschlichen Triebe wie Essgewohnheiten und Sexualität. Sexualität ist gut, Essgewohnheiten sind gut. Aber wir als Christen dürfen nicht leichtfertig die moralischen Einstellungen der Welt übernehmen. Das ist eine Herausforderung an manchen Punkten. Weil es macht ja jeder so. Denn der zweite Punkt war Gier. So dieser unkontrollierte Wunsch nach Materiellem. Also die Welt legt ja viel Wert darauf, dass man sich viel materielle Güter anhäuft. Weil man denkt, wenn ich viel Geld habe, wenn ich viel Besitz habe, bin ich glücklich. Und wenn dem so ist, dann wird ja der Erwerb von diesen Dingen die Hauptsache in meinem Leben. Wisst ihr, Gott hat ja nichts dagegen, dass du viel Geld hast. Der hat auch nichts gegen Besitz und Reichtum. Der gönnt dir dein Ferienhäuschen, dein zweites Auto, dein Wohnwagen, dein zweimal Urlaub machen. Aber Weltlichkeit in Bezug auf Materialismus ist das, wenn das uns kontrolliert. Wenn mein Lebensinhalt darin besteht, dass ich reicher werde. Und ich habe feststellen dürfen, ich habe mich nie lange viel glücklicher gefühlt, wenn es mehr Lohn gab. Weil am Ende war es eh weg. Weil ich konnte halt mehr an mir leisten oder was auch immer. Gottes Furcht soll in uns bewirken, dass wir den Besitz zu Gottes Ehre gebrauchen. Also wenn er dich segnet, dass du viel Geld und Besitz hast, dann wünscht sich Gott, dass du es ins Reich Gottes investierst. Weil das Ewigkeitswerte hat. Wir wissen, das letzte Hemd hat keine Taschen, du nimmst nichts mit, du bist nackt auf die Welt gekommen und so gehe ich auch wieder. Und was Menschen auch ausmacht, ist natürlich ihr Stolz. In diesem Sinne eigentlich die Rebellion gegen Gott und seine Weisheit und die menschliche Weisheit über die Weisheit Gottes stellt. Jetzt kann man natürlich fragen, was hat das alles mit uns zu tun? Jeder von uns hat diese Prinzipien der Welt verinnerlicht, weil wir in dem System groß werden. Und es formt unser Denken mehr, wie wir meinen. Es beeinflusst sogar unsere Entscheidungen. Aber der Heilige Geist möchte uns davon befreien und heil werden. Ich möchte zu Anfang drei Punkte nennen. Der Heilige Geist befreit von Egoismus. Haben wir natürlich alle nicht, ich weiß. Aber wir sehen das im Wort Gottes und auch in der Geschichte von Israel. Die waren von Selbstsucht geprägt. Ein sehr starker Anteil. Die haben sich oft nur um ihre eigenen Bedürfnisse gedreht und nicht das, was Gott will. Und wenn es nicht so funktioniert hat, was haben sie gemacht? Sie hatten Selbstmitleid. Und uns kann das auch passieren, wenn wir unseren Blick nicht auf die Werke Gottes richten. Kommen wir vom Weg ab und können egoistisch werden. Wir fangen an Gott zu zweifeln, sehen mehr auf die Umstände wie auf Gott. Das ist das, was die Sigmund gemeint hat mit Gedankenkino. Ich gucke auf die Umstände und nicht mehr auf Gott. Und das kann so groß werden, dass wir Gott gar nicht mehr sehen. Dann geht es nicht mehr ums Reich Gottes, sondern um mich. Und immer wenn die Aufmerksamkeit von Gott, von Jesus weggelenkt wird, und Menschen im Mittelpunkt stehen, dann sollen wir das nicht zulassen. Es geht heute Morgen nicht primär um uns, sondern es geht heute primär um Jesus, dass er an uns wirken kann. Es geht nicht darum, dass Menschen im Mittelpunkt stehen. Wir möchten das nicht zulassen, weil das ist eine Form von Selbstsucht. Und Menschen schaffen das immer wieder, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Da gibt es unterschiedlich starke Formen, die sich unterschiedlich auswirken können. Was ist denn überhaupt Egoismus? Dieser Begriff wird ja sehr oft abwertend bewertet. So ist ein Synonym für rücksichtsloses Verhalten. Es beschreibt so eine Haltung, die nur das eigene Interesse verfolgt, ohne Rücksichtnahme und die Bedürfnisse von den anderen. Das kann man heute sehr gut wahrnehmen. Wir sprechen denn von Individualismus. Und die Bibel ist voller Beispiele davon. Es fängt schon ganz am Anfang an, im 1. Mosebuch, Geschichte von Kain und Abel. Israel habe ich schon angedeutet. Die Mutter von Johannes und Jakobus, den Jüngern Jesu, die war besorgt, welchen Platz werden mal ihre Söhne im Reich Gottes haben. Sie haben ja Jesus, sie hat ganz freundlich bei Jesus angeklopft. Eine ganz demütige Frage. Wenn denn mal du dein Reich aufgebaut hast, können denn meine Söhne neben dir sitzen? Ich tue es mal vereinfachen. Ganz unbescheiden. Die anderen zehn sind ja nicht wichtig. Aber meine Söhne, die sollten neben dir sitzen und mitregieren. Was ist denn das Negative am Egoismus? Egoismus ist eine Form von Sucht, die wir geistig angehen dürfen und sollen und müssen. Wir wissen, jede Sucht entwickelt eine starke Kraft und führt in Blockaden hinein. Und davon brauchen wir Befreiung. Manchmal reicht es einfach, Egoismus abzulegen. Ich entscheide mich, ich möchte nicht mehr egoistisch denken. So wie ein altes Kleidungsstück. Manchmal geht es aber weiter und es geht tiefer. Aber die Befreiung von Selbstsucht, von Egoismus ist ein Werk vom Heiligen Geist, weil da, wo der Geist des Herrn ist, das haben wir am Anfang gelesen, ist Freiheit. Da kann ich wegsehen von mir und Jesus in den Mittelpunkt stellen. In Galater 5,20: Götzendienst, Sauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht und Parteien, das sind alles Dinge, die Gott nicht gefallen und zu der Kultur der Welt gehören. Jetzt können wir natürlich ganz bescheiden rechts und links gucken. Da sitzen die Egoisten, ich ja nicht. Aber wie sieht es bei dir an dem Punkt aus? Hast du da Punkte entdeckt? Ich gebe dir nach am Anschluss der Predigt einfach, das Jesus zu formulieren. Zweiter Punkt, der mir auch noch aufgefallen ist für die Predigt. Der Heilige Geist befreit von Geldliebe. In 1. Timotheus 6,19 steht: Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugeführt. Ich glaube, wenn ich heute Morgen fragen würde, würde sich niemand von uns als Geldlieben bezeichnen. Aber die Befreiung von Geldliebe ist ein Werk vom Heiligen Geist. Denn Geldliebe wirkt sich auch in der Beziehung aus und ist so zu sehen mit Egoismus. Die kommt damit. Denn es bleibt ja dann nicht bei der Geldliebe stehen, sondern das sind auch egoistische Gedanken. Auch bei der Befreiung von Geldliebe braucht es die Freisetzung vom Heiligen Geist. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Das gilt auch für die Geldliebe. Dass Geld wichtig ist, das wissen wir. Ohne Geld, wie sagt man im Volksmund, ohne Moos nichts los. Wir brauchen das. Ob ich jetzt noch, wie die meisten Deutschen es lieben, mit Bargeld zu zahlen oder ob ich wegen der Corona-Krise viel mit dem Kärtchen zahle, wir brauchen das. Aber Geldliebe, wenn ich verliebt bin ins Geld, ist es schlecht. Und es gibt eine gute Therapie gegen Geldliebe. Das ist Geben. Ich möchte es mal ganz einfach machen. Wenn du dir heute Morgen vorgenommen hast, ich lege 5 Euro ins Opferkästchen. Das macht natürlich hier drinnen niemand. Ihr seid da großzügig, ich weiß das. Aber wenn jetzt der Heilige Geist dir den Impuls gibt, gib 10 Euro. An dem kannst du testen, an was du hängst. Ich weiß, das ist jetzt eine gewagte These, aber hänge ich da dran? glaube ich, dass Jesus mein Versorger ist? Und wenn du nicht weißt, wo du hingeben sollst, gib den Bedürftigen, unsere Pastoren in Afrika. Die warten auf unsere Spenden. Ihr habt den Aufruf von der Gemeindebewegung gehört. Gib den Zehnten, gib den Opfer. Gib Opfer. Sei ehrlich in der Sache. Vor Gott bist du sowieso wie ein aufgeschlagenes Buch. Also ihr braucht keine Angst haben. Ich werde es nicht wie Jesus machen. Ich werde nachher nicht am Tisch hinsitzen und gucken, was du einlegst. Versprochen. Von uns der Heilige Geist auch befreien möchte ich von Undankbarkeit. Ist ja auch so ein Zeichen der letzten Zeit. Kann man auf vielen Ebenen beachten. Wenn die Politik plötzlich unsere Freiheiten ein bisschen einschränkt. Auch Undankbarkeit steht mit Geldliebe und Egoismus in Beziehung. Und wisst ihr, Undankbarkeit zerstört Beziehungen. Dankbarkeit baut Beziehungen auf. Bist froh, dass du in der Gemeinde bist, dass du Beziehungen hast, dass dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Arbeitskollege, Geschwister in der Gemeinde hast. Dankbarkeit lenkt den Blick immer weg von mir zu Gott hin. Dankbarkeit stärkt das Vertrauen zu Gott. Wenn ich undankbar bin, was macht es mit mir? Das frustet mich. Und schafft eine schlechte Atmosphäre. Wir sind doch alles lieber mit Leuten zusammen, die gut drauf sind, die positiv sind, die dankbar sind. Wie einer, wenn du die Tür aufmachst und dir schon wieder alles erzählt, was alles in der Welt schlecht ist. Und wenn du gewisse Neigungen fühlst, undankbar zu sein, dann bitte doch den Heiligen Geist, dich davon zu befreien. Da gibt es natürlich die Liste, wo ich gelesen habe. Der Heilige Geist mag uns natürlich noch von vielen weiteren Dingen befreien. Damit ist noch nicht alles erreicht. Ich kann nicht abhaken, Geldliebe habe ich nicht, egoistisch bin ich nicht und undankbar bin ich auch nicht, so Häkchen dran. Der Heilige Geist möchte noch weitergehen und ich glaube, wir können ihm vertrauen und wo wir uns ihm hingeben, wird uns frei machen von Dingen, die uns binden. Der Eingangsvers zeigt dann noch viel weitere Dinge auf von Menschen, die ihren eigenen Weg gehen. Selbstsüchtigkeit, habe ich gesagt, geldgierig, großtuerisch, arrogant. Sie beleidigen, sie gehorchen ihren Eltern nicht. Die sind undankbar, die haben keine Ehrfurcht, kein Mitgefühl, sind unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute. Und zu jedem Verrat bereit. Die Liste, die der Paulus geschrieben hat, ist recht lang. Lass uns darüber nachdenken. Paulus macht einen ganz einfachen Ratschlag. Abwenden, nicht teilhaben davon. Bedenke aber, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wenn dich einer der Punkte betrifft, dann bitte doch Jesus drum um Freisetzung. Gib dem Heiligen Geist Freiraum dazu. Aber der Heilige Geist möchte uns nicht nur befreien, sondern er möchte uns auch verändern. Also er nimmt dir nicht nur was weg, in Gänsefüßen, sondern er gibt dir auch was. Also in dir braucht kein Vakuum entstehen. Für mich eines der herausragendsten Beispiele für Veränderungen im Leben eines Menschen, was durch den Heiligen Geist bewirkt wurde, ist das Leben von Paulus. Der war ja ein strenger Verfolger von der Gemeinde. Und von diesem damals hieß er dann noch Saulus. Und von diesem eifernden Mann, der die Christen verfolgt hat, wird plötzlich ein brennender Nachfolger Jesu. Der wird sogar zum Apostel. Die ganze Geschichte könnt ihr in der Apostelgeschichte 9 lesen. Ich möchte nur ein paar Verse daraus nehmen. In Kapitel 9, die Verse 1 bis 6 und dann noch weiter von 17 bis 18. Zuerst mal die ersten zwei Verse. Paulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Das war sein Ziel. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Kannst du weiterklicken, Simon? Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der Herr, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und dann noch die Verse 17 bis 18. Da machte sich Hananias auf den Weg und ging in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder, der Herr selbst, Jesus, der dir auf deiner Reise hierher erschienen ist, hat mich geschickt. Er möchte, dass du wieder sehen kannst und mit Heiligem Geist erfüllt wirst. Im selben Augenblick war es, als würden Schuppen von Saulus Augen fallen. Er konnte wieder sehen, Saulus stand auf und ließ sich taufen. Das ist schon mal eine radikale Bekehrung. Wir wissen zwar von seiner Geschichte, dass er dann auch mal eine Zeit lang noch mal in der Schule Gottes war, in Ausbildung war, aber solche Bekehrungen wünschen wir uns doch. Also die Verse, die eine dramatische Veränderung beschreiben, die ersten zwei Verse so im Telegrammstil, das alte Leben von Paulus. Und da kann man sich die Frage stellen, ist das überhaupt möglich, dass so ein Mann, der so brennend unterwegs ist, die Christen auszulöschen, die Gemeinden zu vertilgen, kann aus so jemandem Apostel werden? Kann so eine Veränderung wirklich passieren? Muss man da nicht Vorbehalte haben gegenüber diesen Menschen? Also ich kann mir vorstellen, wenn ich der Ananias oder Hananias, wie er in der Übersetzung genannt wird, wenn da der Heilige Geist zu mir sagen würde, geh mal da in die Straße, in die Wohnung, da ist der Saulus, dem soll ich die Hände auflegen. Und du weißt, eigentlich will der mich umbringen. Warum soll ich zu dem hin? Und dass die Gemeinde in Jerusalem Fragen hatte und gedacht hat, das ist sicher eine Falle, das kann man nachvollziehen. Es brauchte Ananias und auch einen Barnabas, die ihn in die Gemeinde Jesu eingeführt hat. Also, wenn Menschen sich bekehren, brauchen sie unsere Hilfe. Und wir sehen, Jesus ist Saulus ganz radikal begegnet. Er ist Jesus ganz intensiv begegnet. Aber wir wissen, wo der Heilige Geist in ein Leben kommt, kann sich ein Leben radikal verändern. Danke für die vielen Amen. Amen. Da findet neues geistliches Leben statt. Und auch da, wo du und ich vielleicht radikale Veränderungen brauchen heute Morgen, möchte Gott sie mir schenken, möchte Gott sie dir schenken. Wenn ich das von Herzen verlange, wird Gott diese auch geben. Das sehen wir schon im Alten Testament. Als Saul, der später König wurde, auch wenn sein Ende nicht ganz so glücklich war, als er mit dem Heiligen Geist in Berührung kam, hat sich sein Leben verändert. Im 1. Samuel 10, Vers 6 können wir Folgendes lesen. Zur gleichen Zeit wird der Geist des Herrn mit Macht über dich kommen und du wirst mit ihnen zusammen prophetisch reden. Du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Also wenn der Heilige Geist in Leben kommt, wenn Jesus in unser Leben kommt, verändert sich unser Leben. Und bei Paulus, haben wir auch gelesen, hat es sehr bald in die geändert, dass er sich hat taufen lassen. Das möchte ich heute auch kurz erwähnen. Wenn du noch nicht getauft bist, steh auf und lass dich taufen. Und meine Überzeugung ist, auch heute ist noch so eine Saulus-Paulus-Veränderung möglich. Auch wenn sie radikal ja kaum möglich erscheinen mag, sie ist möglich. Erwarten wir doch, dass es zu einschneidenden Veränderungen kommt, wenn der Herr in das Leben von Menschen eintritt. Wo der Geist des Herrn ist, ist Saulus-Veränderung möglich. Und es soll nicht nur eine Geschichte sein, die wir in dem Wort Gottes lesen, sondern es soll unsere innere Haltung sein. Also ich möchte dir zurufen, wenn du in deiner Familie, in deinem Umfeld ein hoffnungsloser Fall hast, wenn Jesus in sein Leben kommt, gibt es Hoffnung für ihn. Gib nicht auf zu beten, dass Gott ganz dramatisch in sein Leben wirkt. Manchmal brauchst du übernatürlich. wir können doch keiner überzeugen. Wenn sich Menschen bekehren, geht es doch in erster Linie darum, dass ich das bessere Argument habe, sondern dass der Heilige Geist an ihr Herz kommt und sie wissen, sie brauchen Jesus als ihren Erlöser und als ihren Retter. So war es doch bei uns auch. Im Missionszelt, da ist der Arm ganz automatisch fast hochgegangen, weil der Heilige Geist an meinem Herz gewirkt hat. Aber Gott benutzt auch Dinge, um uns zu ändern, die nicht so dramatisch sind. Die ganz, in einem ganz normalen Leben stattfinden sollen. So im Alltag. Ich weiß, wir lieben das ja auch so, wenn wir besonders berührt werden von Gott. Das braucht es, keine Frage, auch in Gottesdiensten. Aber die Veränderung in unserem Leben und das Überwinden von dieser alten Kultur des Weltprinzips geschieht durch Folgendes. Ganz einfach, durch Glauben. Das Wort Gottes ist da auch ganz radikal. Da steht drin, schreibt Paulus, wir sollen uns für die Sünde tot halten. Was macht ein Gestorbener in aller Regel? Nichts. Ein Toter spricht nicht mal mehr mit ihr. Das darf ich glauben. Ich bin gegenüber der Sünde tot und lebendig gegenüber Christus. Weil ich durch Jesus ein neues Leben bekommen habe. Durch die Übergabe an den Heiligen Geist, der in uns wohnende Heilige Geist befähigt uns, geistig zu leben, befähigt uns zu leben, wie Gott es möchte. Erlaub es ihm doch, dass er dich führen kann. Dass er Christus in dir entfalten kann. Nochmal dieses Beispiel vom letzten Sonntag. Das kannst du dich noch erinnern? Dieses Glas, das Wasser und der Teebeutel. Der Becher bist du, das Wasser ist der Heilige Geist und der Teebeutel ist Christus. Und den möchte Gott, das Leben aus Christus möchte Gott in dir entfalten. Kannst du mal probieren, nimm mal einen Becher ohne Wasser und mach einen Teebeutel rein. Was da passiert? Nichts. Wenn du den Becher hast und Wasser und keinen Teebeutel, kommt auch nur Wasser raus und kein Tee. Und wenn du keinen Becher hast, dann hast du zwar Wasser und einen Teebeutel, aber kein Behältnis, wo es aufgefangen wird. Das möchte der Heilige Geist in uns machen und die Frucht des Geistes wird zunehmen. Wer putzt sich am Abend die Zähne? Ich glaube, jeder von uns. Das gehört, oder am Morgen früh gehen wir duschen und putzen uns auch die Zähne. Das nennt sich körperliche Hygiene, habe ich mal gelernt von meinen Eltern. Auch wir dürfen geistliche Hygiene pflegen. Die Bibel ermutigt uns sehr, dass wir im Licht wandeln sollen. Habt ihr es auch schon gemerkt? Christen sind nicht perfekt. Selbst, man stellt sich vor, selbst Pastoren sind nicht perfekt. Das ist unglaublich. He? Deshalb darf ich im Licht vom Worte Gottes wandeln. Immer bereit, meine Sünde zu bekennen. Das machen wir bei unserem Körper so, das dürfen wir auch im Geistlichen sein. Wir dürfen Gott um Vergebung bitten. Dann bekomme ich nicht nur Vergebung zugesprochen, sondern wir werden von aller Ungerechtigkeit gereinigt. Das kannst du nachlesen in 1. Johannes 1, Vers 9. Dann ist Gott treu und gerecht und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und was ist, wenn alle Ungerechtigkeit weg ist? Was bleibt übrig? Gerechtigkeit. Das ist ein Schlüssel, um den Einfluss des Weltprinzips zu überwinden. Lass Jesus der Herr in deinem Leben sein. Lass dich vom Heiligen Geist führen. Dann wirst du unempfindlich gegenüber dem Einfluss der Welt. Wozu wir auch immer ermutigt werden und wo uns die Schrift sehr dazu auffordert, dass wir unser Denken erneuern. Die Bibel spricht, dass wir unseren Sinn, unser Denken erneuern sollen. Wir alle haben das Prinzip der Welt verinnerlicht. Deshalb muss mein Denken neu werden. Damit ich in Übereinstimmung mit den Prinzipien Gottes leben kann, da muss ich geschult werden. Wenn ich nicht weiß, was ein Prinzip ist, kann ich es nicht leben. Das passiert durch das Wort Gottes und der Heilige Geist. Wir hören das Wort Gottes, wo? In der Predigt, indem ich selber lese, indem wir geistliche Lieder singen und auch in unserer Kleingruppe oder in unserer Arbeitsgruppe. Der Heilige Geist macht das Wort Gottes lebendig. Wir haben da vorhin ein Zeugnis gehört, gelesen, lebendig hat es der Heilige Geist gemacht. Der lehrt uns seine Bedeutung und macht es dann lebendig. Das reicht aber noch nicht. Du musst das Wort auch akzeptieren in seiner Bedeutung für dein persönliches Leben. Das nützt ja nichts, wenn ich im Wort Gottes lese, dass ich nicht stehlen soll. Aber kann im Betrieb nicht so ganz unterscheiden zwischen meinem und dem Betrieb, dann wird es halt schwierig. Und wenn wir das befolgen, dann verändern sich unsere Einstellungen und auch unser Verhalten. Und Veränderung geschieht auch, dass ich die Kultur des Reiches Gottes in mir verinnerliche. Das Prinzip der Welt ist schon Teil von uns geworden, weil wir das verinnerlicht haben. Und die Verinnerlichung von der Reichsgotteskultur findet ja jetzt nicht im luftleeren Raum statt. Deshalb sind wir ja Jünger Jesu. Sondern sie bedarf einer Gegenwart, einer Kultur, deren Normen zum Reich Gottes gehören. So wie ich lerne, Mitglied einer Kultur zu sein, ich möchte es mal am Essen festgemacht. In Baden isst man Brägel und Krudle, wer das kennt. Also zumindest aus der Gegend von Baden, wo ich komme. Manche mögen das nicht, ich habe das auch nie mögen, aber das ist so ruhig, die macht man. Die Schwaben essen lieber Maultaschen und Spätzle. Das ist ein Teil ihrer Kultur. Das ist so. In Baden tut man noch Bibeliskäse dazu essen oder was auch immer. In Norddeutschland ist so, ein Essen ohne Kartoffeln ist kein Essen. Also mein Schwiegervater, wenn da was anderes auf dem Teller war wie Kartoffeln, dann war das für ihn kein Essen. Wir, wo aus anderen Gegenden von Deutschland gekommen sind, habe ich ihn dann langsam bekehrt, dass es auch Nudeln und andere wichtige Dinge im Leben gibt und nicht nur Kartoffeln. Und im Rheinland ist es der rheinische Sauerbraten. Das gehört zu deren Kultur. Und auf gleiche Weise lerne ich Christ zu sein und dass ich entsprechend einer Kultur leben kann. Der Fachausdruck für diesen Prozess nennt man Sozialisation. Und Gott hat uns jetzt, und das finde ich großartig, eine solch Reich Gottes Kultur gegeben, wo jeder Christ die Prinzipien Gottes verinnerlichen kann. Und diese Reich Gottes Kultur, diese göttliche Kultur, findet man wo? In der Gemeinde Jesu. In deiner Ortsgemeinde. Also wenn du irgendwo lernen kannst, wie du als Christ zu leben hast, dann sollte der Ort die Gemeinde sein. Wenn dem nimmer so ist, dann müssen wir uns überlegen, ob man nicht was grundlegend verkehrt macht. Aber durch eine aktive Teilnahme, also nicht nur als Zuschauer, sondern wenn ich aktiv teilnehme am Leben in der Gemeinde, hast du die beste Voraussetzung dafür, um die Prinzipien der Welt und deren Geist und Kultur zu überwinden und diese innere Neigung zum Sündigen und diese Reich Gotteskultur in dir zu implementieren und in das Bild von Jesus hineinzuwachsen. Weil wir auch festgestellt haben in der Gemeinde, obwohl wir alle in der Heiligung leben und weil Jesus unsere Heiligung ist, wir verhalten uns nicht immer heilig. Und die größten Schleifsteine, die habe ich in der Gemeinde erlebt. Aber Gott hat eine Absicht damit. Weil ich ja auch von Anfang an fromm gebetet habe. Herr Jesus, gestalte mich in deinem Bild. Und dann habe ich festgestellt, in der Gemeinde gibt es nicht nur Badische, sondern unsympathische. Und das war dann manchmal so mein Problem. Aber um das Prinzip des Reiches Gottes zu gelernt, zu verinnerlichen, hat Gott mir diese Menschen an die Seite gestellt. Ist in der Gemeinde so wie in der Familie. Freunde kann man sich aussuchen, Geschwister in aller Regel nicht. Und Gott benutzt es, dass wir die Prinzipien Gottes verstehen und dass das ein Teil wird von uns. Darum feiern wir Gottesdienste. Warum bist du denn heute Morgen da? weil du verstehen möchtest, was die Prinzipien vom Reich Gottes sind, weil du Jesus ähnlicher werden möchtest, weil du auftanken möchtest, weil du die Füße gewaschen bekommen möchtest und nicht den Kopf, weil du Gemeinschaft brauchst. Deshalb haben wir Kleingruppen, deshalb gibt es Arbeitsbereiche, deshalb haben wir Kurse in der Gemeinde, deshalb gibt es ILD und vieles mehr. Und ich glaube, ein Lob für Christen ist nicht, wenn es heißt, du hast dich kaum verändert. Wenn jemand noch sagen würde, du siehst noch aus wie mit 20, dann wäre das für mich ein Lob. Aber wenn man geistig mir sagen würde, du hast dich nicht verändert, dann hätte ich doch auch ein paar Fragen an mein persönliches Leben. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir wissen, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und der Heilige Geist möchte in uns allen bewirken, dass Freiheit da ist. Er möchte uns befreien von all diesen Dingen, die uns Knechte, die uns unfrei machen, wie Egoismus, wie Geldliebe, Stolz und vieles mehr. Und er möchte uns verändern in das Bild Jesu. Dass die Reich Gottes Kultur in dir Gestalt gewinnt. Dass wir sie leben, egal wann und wo wir sind. Also es gibt kein Leben in der Gemeinde und ein Leben außerhalb der Gemeinde. Gibt es natürlich schon, aber von unseren Werten, von unseren Einstellungen, soll es keinen Unterschied zwischen Sonntag und Montag geben. Also Sonntag haben wir unser frommes Mendele an und am Montag kommt dann der richtige Thomas raus oder wie auch immer, das geht nicht. Sondern wir leben die Prinzipien, die Gott in unser Leben gelegt hat. Die leben wir überall. Weil wir die Reich-Gottes-Kultur verinnerlicht haben. Wir sind ehrlich, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch draußen. Wir stehlen nicht, wir betrügen nicht, wir halten unsere Ehe in Ehren. Nicht nur hier drinnen, sondern auch draußen. Und wir verhalten uns am Sonntag nicht anders wie am Montag. Ich hoffe, dass es bei uns so ist. Wenn nicht, haben wir Luft nach oben. Das möchte Gott verändern. Weil Gott möchte, dass dort, wo wir leben, Reich Gottes sichtbar wird, dass die Kultur des Reiches Gottes sichtbar wird. Weil wir werden mal mit Jesus regieren. Und unser Übungsfeld ist jetzt. Und wir dürfen doch der Welt draußen zeigen, wie wertvoll es ist, Jesus nachzufolgen. Wie toll es ist, Gott an seiner Seite zu haben. Wie gut seine Prinzipien sind. Wenn wir das nicht leben, sagen wir eigentlich damit, die Prinzipien sind doch nicht gut. Ich weiß doch besser. Es hat wieder was mit Stolz zu tun. Lass uns wirklich den Heiligen Geist auch an die Punkte ranlassen, die für uns schwierig sind. Wo du immer noch zu kämpfen hast, nach 50, 60 Jahren. Dass einer was Schräges sagt und du bist tief beleidigt. Oder was das auch immer sein wird. Es heißt nicht, dass man sich in der Gemeinde beleidigen soll, aber was macht es schlussendlich mit mir? Für mich ist so einer der eindrücklichsten Geschichten, wo ich für mich so auch in der Corona-Krise so lernen haben wolle. Jesus war vom Hohen Rat, er wusste, jetzt geht's ans Kreuz. Und in einer Bibelübersetzung steht, er blieb ruhig. Und das möchte ich für mich persönlich lernen. Dass ich die Ruhe Gottes, dass der Friede Gottes mein Leben bestimmt, egal was kommt. Und da habe ich gemerkt, das schaffe ich nicht aus mir. Mich nerven Dinge. Mich nerven auch manchmal Menschen. Ich kann nicht immer ruhig bleiben. Da kommt auch manchmal der alte Tommy raus und dann geht der Sargdeckel auf und dann springt der alte Thomas wieder raus. Und deshalb braucht man dieses Wandeln im Licht und diese geistliche Hygiene. Aber ich möchte Gott mehr und mehr vertrauen, egal was kommt. Weil am Ende kommt es gut, das haben wir heute Morgen in der Einleitung gehört. Lass uns aufstehen und beten. Vielleicht machen wir es wieder so wie die letzten Gottesdienste, weil wir ja keinen Altarruf machen im Moment, dass wir einfach uns von Gott zeigen lassen, vom Heiligen Geist zeigen lassen, von Jesus zeigen lassen, wo er uns verändern möchte. Ich möchte einfach jetzt euch eine Zeit der Stille und der Ruhe geben, dass Gott zu euch sprechen kann. Und ich würde mit Gebet abschließen und dann würde Sigmund den Schluss machen. Und Jesus, ich danke dir auch, dass du uns heute Morgen auf Dinge aufmerksam machst, wo du uns befreien möchtest, wo wir Veränderung brauchen, wo es vielleicht auch einen radikalen Schnitt in unserem Leben braucht. Ich danke dir, Jesus, dass du uns hilfst durch den Heiligen Geist und dass wir wissen dürfen, dass du es gut mit uns meinst, dass du gute Pläne hast. Und Herr, unser Anliegen ist die Reich Gottes Kultur. Dort, wo wir leben, dass wir sie ausleben, dass wir zeigen, wie großartig es ist, mit dir zu leben. Danke, dass du unser guter Hirte bist, dass du uns führst auf grüne Aue, auf gute Weide, dass du für uns sorgst, dass wir bekennen dürfen, du bist ein wunderbarer Hirte. Danke, dass wir unser Leben immer unter dir anvertrauen dürfen. Und wir danken dir auch für den Prozess, wo du uns mit hineingenommen hast, in uns Gestalt zu gewinnen, damit wir dir ähnlicher werden. Danke, Jesus, für meine Brüder und meine Schwestern. Danke, dass ich in der Gemeinde lernen darf, von dir dieses Reich Gottes Kultur zu lernen und zu implementieren in mein persönliches Leben. Ich danke dir für Gemeinde. Ich danke dir für die Brüder und Schwestern, die wir hier haben. Und ich danke dir, Jesus, dass wir uns gegenseitig ermutigen, eine Stütze sind. Danke, dass du mit uns gehst, auch in dieser Woche, in der Alltag. Wir möchten die gleiche sehen im Alltag, wie hier am Sonntag im Gottesdienst. Danke, dass du uns da Hilfe gibst. Du weißt, wo unsere Bedürfnisse auch heute Morgen sind. Danke, dass du der Gott bist, der jeden Mangel wegräumt. Und ich preise dich dafür, Jesus. Amen. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche. Und der Sigmund wird jetzt noch den Abschluss machen.